Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 von Happy Bootstrapping. Was fällt dir zum Name Störte Bäcker ein? Der Pirat vielleicht oder die Biermarke? Nein, in der heutigen Folge geht es um E-Commerce und zwar um das Barbershop-Erlebnis für zu Hause. Und genau darüber habe ich mit dem Martin Picard, dem Gründer von störtebäcker.com gesprochen, Störtebäcker mit 2K. Der Martin erzählt im Podcast, wie er innerhalb von 7 Jahren aus einer Idee und einem anfänglichen eigenen Investment von 10.000 Euro mittlerweile ein Unternehmen mit 11 Mitarbeitenden und einem Umsatz von ungefähr 8 Millionen Euro aufgebaut hat. Eine interessante Reise über das Sourcing aus China, Aufbau von Amazon FBA, eigene Online-Shops, Social-Media-Marketing, virale TikTok-Videos, Pläne für die Zukunft, 100-tägiges Rückgaberecht, Retourenquoten und natürlich sprechen wir auch über Adventskalender. So, und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie du gehört hast, ist dies die Folge 83, es gibt also noch mindestens 82 tolle andere Gründerinnen-Stories zu entdecken von gebootstrappten Startups. Aus dem Software-as-a-Service, E-Commerce, Content und ganz vielen anderen Bereichen. Hör dir also auch die anderen Folgen mal an oder browse zumindest durch die Playlist vom Podcast. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge mit Martin und mir. Guten Morgen, Martin, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Grüß dich, Andi.
Erzähl doch mal, was machst du, wer bist du, wo kommst du her?
Ja, gerne. Ich bin Martin. Gründer von Störte Bäcker. Ich komme hier aus Frankfurt, sitze hier gerade bei uns im Büro. Und genau, ich habe vor 7 Jahren Störte Bäcker gegründet, ein E-Commerce-Startup im Bereich Rasur und Männerpflege. Und ja, freue mich hier ein bisschen, mich mit dir darüber zu unterhalten.
Wie groß ist Störte Bäcker heute? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind bald zu 11. Genau, sind sehr lean gewachsen die letzten Jahre. Mein Ansatz war immer, mit Dienstleistern und Agenturen zu arbeiten. Es hat immer gut für uns funktioniert. Und genau, sind auf einem schönen Wachstumspfad gerade und freuen uns, unser Team punktuell weiter zu verstärken die nächsten Monate.
Kannst du uns grob sagen, wie viel Umsatz ihr macht, wie viele Pakete ihr verschickt? Gibt es irgendwelche Zahlen, die du öffentlich teilst?
Ja, ich bin da eigentlich recht offen, was das angeht, weil es hat mir auch immer geholfen, als ich angefangen habe, von anderen zu hören, was geht sozusagen. Wir haben letztes Jahr 4 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht. Dieses Jahr gehen wir Richtung 8 Millionen. Oh. Haben da dieses Jahr ein ordentliches Wachstum hingelegt und wollen das auch nächstes Jahr entsprechend weiterführen.
Mit 11 Leuten, das ist ja auch eine schöne Zahl auf jeden Fall. Hast du auch einen guten Umsatz pro Angestellten, das ist ja, oder pro Mitarbeiter, das ist ja sehr cool. Wie viel SKUs, wie viele Produkte habt ihr im Shop aktuell?
Wir haben mit Varianten circa 160 Produkte im Shop, ja.
Das ist auch schon eine ganze Menge. Wir reden ja später ausführlich über die verschiedenen Produkte und wir haben ja beide wahrscheinlich welche in Benutzung, wenn ich das hier so in der Kamera sehe. Ich kenne von der USA her, gab es früher mal diese Erfolgsgeschichte Dollar Shave Club, weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, da hast du so ein Abo-Modell gemacht. War das so das Vorbild oder wie bist du vor 7 Jahren auf die Idee gekommen, hey, wir brauchen eine neue Brand für Männerpflege und Bartrasur?
Ja, der Dollar Shave Club, den gab es damals auch schon tatsächlich, den habe ich damals auch schon verfolgt, war gar nicht in erster Linie mein Vorbild gewesen, weil wir uns ja auch auf die klassische Rasur mit Rasierhobel, also mit der Stahlklinge, die man selbst einlegt, gewählt haben. Und beim Dollar Shave Club ist es am Ende ja doch ein Systemrasierer, wie man es von den Procter & Gambles dieser Welt auch kennt. Meine Motivation war damals in erster Linie der unternehmerische Weg. Also ich wusste schon immer, ich will was Eigenes machen, ich will was Eigenes gründen, wusste aber nie so genau was und bin dann über YouTube auf das Thema Amazon FBA aufmerksam geworden. Und da hat sofort Klick gemacht. Ich wusste, geil, damit kann ich einfach mal lean starten, ja, als Solopreneur sozusagen, kann einfach mal loslegen. Und dann war die Frage, welches Produkt? Und dann habe ich mir ein bisschen gebrainstormt. Ich wollte kein Produkt machen, wozu ich keinen Bezug habe, also kein reines Cashflow-Produkt oder keine Cashflow-Marke, sagt man da im Amazon-Space gerne, sondern wirklich eine Marke, die ich ausbaue, wo ich wirklich auch über Amazon hinaus dann einen Online-Shop noch dazu nehme und eine richtige Marke aufbaue. Ich selbst gehe gerne in Barbershops und finde so dieses Gefühl, was man in einem guten Barbershop bekommt, dieses Gefühl der die Atmosphäre, die man dort hat, ja, man kommt rein, kriegt vielleicht noch ein Bier in die Hand, setzt sich in den Ledersessel, unterhält sich mit guten Leuten und geht danach nach einer guten Bartpflege und neuen geschnittenen Haaren praktisch raus mit Motivation. Und dieses Gefühl wollte ich auch mit der Marke an Kunden bringen, zu den Kunden nach Hause bringen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch keine Marke gesehen in Deutschland, die genau das als Direct-to-Consumer-Marke repräsentiert hat. Deswegen dachte ich mir, okay, dann mache ich selbst die Marke.
Und wie bist du da gestartet? Hast du Amazon FBA, hast du vorher schon was gemacht? Hast du das nach dem Studium angefangen? Wie ging es da los?
Ja, ich habe einen Bachelor studiert in BWL und habe dann, wollte noch einen Master machen und habe dazwischen ein Praktikum gemacht im Investmentbanking und auch im Consulting. Und in der Zeit, das war Anfang 2017, bin ich auf das Thema gestoßen und habe dann sofort angefangen mit der Produktrecherche. Das war Anfang Februar 2017 direkt losgelegt. Hatte die beiden Praktika aber auch schon im Köcher gehabt und war damals erst zunächst auf dem Trichter gewesen, weil ich auch in einem Headhunting im Investmentbanking gearbeitet habe als Werkstudent. Dachte ich jetzt hier, ich will der große Investmentbanker werden. Weil ich gesehen habe, die Jungs hantieren da mit guten Summen Geld schon im jungen Alter, fand ich irgendwie cool. Hab dann aber gemerkt im Praktikum, dass es überhaupt nicht mein Ding ist. Hab dann sogar das Praktikum abgebrochen. Das zweite, weil ich schon Störtebeker gemacht habe und ich wusste, meine Zukunft ist Störtebeker und ist nicht Investmentbanking. Und genau, dann habe ich noch meinen Master gemacht, den Master mit Fokus auf Entrepreneurship, weil ich wusste, dass ich später vielleicht dann doch mal ins Familienunternehmen einsteigen will. Und dort war der Master praktisch ist der Master dann auch vorgesehen, dass ein Nachfolger in der Familie dann praktisch dann den Abschluss hat, so als Risk Management sozusagen. Genau, deswegen habe ich dann beides kombiniert, Unternehmertum und mein eigenes Projekt. Habe das dann nebenbei während meinem Master 2018 weitergeführt und 2019 dann mich dazu entschieden, Vollzeit mit Störtebeker weiterzumachen.
Ah, das heißt, den Master hast du dann abgeschlossen, auch erfolgreich, und hast beides parallel gemacht sozusagen.
Genau, das war ein Jahresmaster gewesen da in Maastricht und habe das dann durchgezogen, nebenbei Störtebeker gemacht. Und die Komplexität kam dann vor allem mit dem Online-Shop rein ab 2020, weil Amazon ist relativ simpel. Ja, du sourcest Produkte, du machst gute Produktbilder, stellst sie auf Amazon live und machst dort Marketing. Im Online-Shop hast du natürlich technisch und auch marketingmäßig viel mehr Komplexität, weshalb dann auch wichtig war, dass ich dann Vollzeit dann weitergemacht habe und nicht noch andere Sachen nebenbei gemacht habe.
Also das heißt, du hast auf Amazon angefangen, hast Artikel gesourced, die mit dem Brand versehen, und dann hast du irgendwann gemerkt, hey, das kann ich auch zum Vollzeit-Business ausbauen. Wie hat das funktioniert?
Genau so war es, ja. Das erste Produkt, den Rasierhobel, der immer noch einer unserer Bestseller ist, den habe ich damals gesourced, ja, klassisch Alibaba, verschiedene Supplier angehauen, Muster schicken lassen. Und dann mehrere Schleifen der Optimierung gemacht, Packaging optimiert und dann das Produkt für gut befunden und dann praktisch den ersten, ich glaube 500 Einheiten waren es, den ersten Einkauf getätigt und hierher schicken lassen nach Deutschland und dann zu Amazon und dann gehofft, dass der erste Kunde kauft. Und so ist es dann auch gewesen, ja, am 6. Dezember 2017. Und genau.
Hast du den ersten Artikel verkauft am 6. oder da ging's live auf Amazon?
6. Dezember 2017, der erste Artikel, der nicht von Familie oder Freunde gekauft wurde. Es war sozusagen ja erstmal natürlich Family and Friends angehauen und so weiter, aber dann der erste fremde Name, da war dann für mich klar, okay, krass, das funktioniert hier wirklich. Mhm. Leute kaufen das Produkt. Das war ja so erstmal komplett grüne Wiese gewesen für mich. Und ja, das hat mich dann motiviert, weil es dann auch recht schnell im Weihnachtsgeschäft noch angezogen hat, Dezember. Dann habe ich gesehen, ey, da geht was. Dann habe dann weitergemacht, mehr Produkte dazugenommen. Und ja, jetzt stehen wir hier 7 Jahre später, wo wir stehen. Und es ist eigentlich ganz cool, mal zurückzublicken und sich zu überlegen, wie es damals eigentlich losging. Ja.
Dann hast du es noch eine Weile, du hast gesagt, bis 19 ungefähr, hast du es nebenher gemacht. Da warst du auch noch komplett alleine für alles verantwortlich, sozusagen.
Ja, tatsächlich habe ich es relativ lang komplett alleine gemacht. Ich glaube, der erste Vollzeitmitarbeiter kam erst 2021 dazu, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe dann so den ersten Werkstudenten eingestellt, Aber das Ding ist bei Amazon, du musst natürlich viel immer vorfinanzieren. Mhm. Ja, du hast, besonders wenn du aus Asien sourcest, du hast meistens 30% Anzahlung, 70%, wenn die Ware dann fertig ist, dann geht's aufs Schiff und dann kommt erst irgendwann ins Amazon-Lager und muss dann auch verkauft werden. Das heißt, das Thema Cash Conversion Cycle beziehungsweise Liquidität ist halt immer ein Thema, wodurch man denkt sich so, ah ja, komm, man macht 100.000 Euro Umsatz, das hört sich erstmal krass an. Dabei ist es halt im E-Commerce oder auf Amazon insbesondere ist es halt gar nichts. Und bis du erstmal jemanden bezahlen kannst, vernünftig, inklusive Arbeitgeberanteil, da muss dann schon ein bisschen Umsatz dann bei rumkommen. Das war auch was ich über die Zeit dann ja gelernt habe. Genau.
Wie hast du die ersten 500 Artikel vorfinanziert? Was für eine Summe braucht man da? Hast du das selber gespart gehabt und dann dein Praktika-Geld investiert?
Ich habe tatsächlich mit 25, das war auch das Jahr, wo ich dann angefangen habe, habe ich ein bisschen was von meinem Opa geerbt bekommen und habe dann dafür Geld auch verwendet. Genau, das waren, was waren das denn gewesen? Die 500, wenn man überlegt, ich habe dann wahrscheinlich für so 6-7 Euro das Stück oder so, ja, waren ein paar tausend Euro gewesen, vielleicht 10.000 Euro, einfach mal reingestartet.
Genau. Und ist dann da bei der geringen Menge hast du wahrscheinlich die Hälfte kostet das Produkt und die Hälfte kostet das Shipping dann und der Import und alles drum und dran, oder wie ist da das Verhältnis? Weil 500 ist ja jetzt nicht arg viel für ein Sourcing aus Asien.
Nee, das stimmt. Dadurch, dass ich das Sourcing selbst gemacht habe, ja, so Anschreiben der Supplier und so weiter, hatte ich da keine Kosten. Thema Versand ist Seefracht, haben wir da gewählt. Hm. Ja, Seefracht läuft nach Kubikmeter, 500 Teile, Produkte sind so groß, okay. Also ja. Relativ klein. Hm. Nehmen dann nicht viel Volumen ein. Deswegen zahlst du dann kleine Einmal-Fee an den Freight Forwarder, Kühne und Nagel und so weiter. Ja. Und dann der Rest ist dann nach Kubikmeter. Also das hält sich da echt in Grenzen, wenn man kleine Produkte hat. Kritisch wird's dann, wenn du halt anfängst oder wenn du andere Unternehmen, ein andere Vertical bedienst, wie irgendwie, weiß ich nicht, Fahrräder oder so, wo dann halt ein Fahrrad schon irgendwie gefühlt einen Kubikmeter einnimmt, dann wird's natürlich teuer. Das ist bei uns zum Glück ein Thema, was nicht so relevant ist. Das war auch damals so ein Ding, was die Amazon-Gurus auf YouTube erzählt haben und was de facto auch stimmt. Das Produkt sollte möglichst klein sein, möglichst leicht sein, eine Range von 20 bis 50 Euro, also Impulsivkauf-Range und nicht technisch, damit du dich nicht mit irgendwelchen Zertifikaten rumschlagen musst. Das war damals so die Devise gewesen, mit der man in Amazon FBA reinstarten kann. Und daran habe ich mich dann auch gehalten.
Wie lange hast du dann auf Amazon verkauft, bevor es zum eigenen Online-Shop ging?
Ja. Online-Shop ist im Mai 2020 gelauncht. Also 2019 weiter auf Amazon. Hab dann aber auch gemerkt, ey, mir fängt's an, nicht mehr so viel Spaß zu machen, weil Amazon doch recht stumpf ist. Ja, du hast halt, wie gesagt, immer den gleichen Zyklus. Produktentwicklung, Produktfotos, hochladen, Produkte zu Amazon schicken und verkaufen über PPC-Ads. Das ist halt immer das Gleiche. Und da habe ich gemerkt, das wird mir langsam langweilig. Und habe dann gesehen, ein paar Unternehmerkollegen, denen ich mich dann da zusammengetan habe, haben jetzt auch ihren Online-Shop. Und dachte mir dann so, okay, das ist jetzt der nächste logische Step. Habe riesen Respekt davor gehabt, weil ich noch nie was mit Online-Shops, Shopify, was auch immer zu tun hatte. Aber man muss einfach loslegen. Man muss es erkunden für sich, das Feld. Und dann Learning by Doing mit den richtigen Leuten sprechen. Das war mein Ansatz gewesen, mir für jeden Bereich, auf den es ankommt, im E-Commerce über einen Online-Shop dann Experten zu suchen und mit den Leuten mich auszutauschen und mit denen zu arbeiten, um dann die einzelnen Disziplinen des Marketings, sage ich immer, ja, praktisch dann zu erkunden und zu erobern.
Gibt's die Artikel heute auch noch auf Amazon dann?
100%, ja. Amazon ist nach wie vor auch ein super wichtiger Pfeiler unseres Businesses, sogar der profitabelste Pfeiler. Weil man hat auf Amazon den Vorteil, man muss die Leute nicht von außen auf die Seite bringen, sondern sie suchen eh schon. Wer auf Amazon gerade am Start ist, der oder dort unterwegs ist in der App, der hat eine Suchintention, ja, der hat eine Kaufintention, besser gesagt. Der hat schon was im Kopf, der gibt was ein, an was er interessiert ist. Das heißt, es ist eine recht warme Zielgruppe und du musst die nur noch mit einem guten Produkt, mit einem guten Offer überzeugen. Und im Online-Shop, da kennt erstmal keiner dich, ja, im World Wide Web. Da musst du die Leute erstmal auf dich aufmerksam machen. Das geht dann über Meta-Ads, sicherlich auch über PPC, über Google, aber vor allem über Meta. Und dort musst du natürlich erstmal ordentlich Budget in die Hand nehmen, um die Leute auf dich aufmerksam zu machen. Du hast den Vorteil, dass wenn du den Kunden dann mal im Online-Shop hast, dann kannst du ihn mit CRM bespielen. Du baust dir viel mehr deine Community auf, als du es über Amazon tust. Aber es kostet mehr Geld. Ja, und deswegen, es werden dir viele berichten, die auf Amazon und im Online-Shop verkaufen, die sind auf Amazon profitabler. Zumal, wenn du, sagen wir mal, Geld auf Meta ausgibst, Leute suchen auch automatisch auf Amazon nach deiner Marke. Weil Amazon mittlerweile der Place to buy ist. Ja, das heißt, Leute holen sich den Trust erstmal auf Amazon. Die wissen, die haben da einen Account, da läuft alles easy. Sie suchen erstmal dann nach Störtebeker Rasierhobel auf Amazon. Und dann sehen sie, ah krass, 4,6 Sterne, nice. Dann kaufe ich doch direkt hier. Das heißt, du wirst, wenn du mit dem Online-Shop startest und mit Meta-Ads startest, wirst du auch deine Verkäufe auf Amazon oder die Profitabilität auf Amazon wird hochgehen, weil du diese Spillover-Effekte hast. Das ist super spannend zu beobachten.
Aber ich hätte jetzt gedacht, oder ich hatte hier auch mal den Tobi von MindSupply, das ist auch schon ein bisschen her. Das war so Nahrungsergänzungsmittel, ist wahrscheinlich komplett anders, aber er hatte so erzählt, das ist halt sehr hart umkämpft, weil da musst du jeden Tag schauen, deine Preise anpassen, 2 Cent runter, 3 Cent hoch und so, damit du in den Suchergebnissen weiter vorne erscheinst. Dann, wenn du jetzt was Erfolgreiches auf Amazon gestartet hast, dann hätte ich jetzt gedacht, da kommt jemand, kopiert es und macht es günstiger, wie du es selber anbieten kannst. Und dann entsteht dort so ein Wettbewerb, den du dann eigentlich nicht gewinnen kannst, weil du jetzt, keine Ahnung, machst du das aus dem Land, wo der Lohn eher niedriger ist und die Lebenshaltungskosten wie bei uns, dann hast du halt einen Preisvorteil, den kriegst du nicht hin sonst. Aber das ist bei dir dann nicht der Fall.
Ja, mein Ansatz war von Anfang an, nicht diesen Preiskampf mitzugehen, sondern sich oben an der Range, in der Preisrange praktisch anzusiedeln. Also eher in dem Vertical, eher im Premium-Segment, dass du gar nicht erst diesen Stress hast, ja, dass du dann irgendwie Preise runtersetzen musst, weil das ist dann ein Kampf gegen Windmühlen, weil das geht dann immer weiter runter und das funktioniert nicht. Und wenn man sich's anguckt auf Amazon, mal Rasierhobel sucht, da tauchen wir relativ weit oben auf und sind trotzdem mit Abstand der teuerste. Das heißt, du schaffst es dann trotzdem mit einer coolen Marke, mit einem guten Offer. Im Grunde, was haben wir gemacht? Wir haben das Etui, in dem der Rasierhobel ist, haben wir noch mit Echtleder veredelt. Wir haben ein schönes Packaging dazu gemacht. Wir haben 10 Klingen dazu gelegt. Also wir haben uns überlegt, wie können wir USPs zum Produkt adden, die andere nicht haben und die für andere auch sehr viel Aufwand wären und die das zu dem Preis schwierig hinbekommen werden wahrscheinlich, sodass wir eine Burggraben sozusagen erschaffen haben, wo durch gutes Sourcing eben jetzt schwieriger geworden ist, für Konkurrenten praktisch das Gleiche einfach zu kopieren, weil wir da, glaube ich, echt auch viel Arbeit in Sourcing legen und da, glaube ich, den Supplier eine gute Partnerschaft aufgebaut haben und gut verhandeln, wodurch wir da echt gut einkaufen können und es entsprechend dann auch trotzdem zu angenehmen Preisen auch verkaufen können, das Produkt.
Ich habe ja schon mit ein paar gesprochen hier, die auf Amazon verkauft haben oder es noch tun, die dann aber versuchen, die Journey so aufzubauen, dass die Leute sich später im Online-Shop registrieren über Paketbeileger, über ja andere Maßnahmen. Funktioniert das bei dir auch oder ist es schon so, dass, oder ist es ein Ziel? Ich habe, also was ich so sehe, habt ja auch einen Loyalty-Programm, wo ich Münzen sammeln kann, dann ist ja auch ein Vorteil, den du auf Amazon halt nicht hast, aber ist es ein Ziel von euch, dass die Leute von Amazon dann rüberkommen in euren Shop, dass ihr die besser bespielen könnt oder nicht?
Das war früher der Ansatz gewesen, auf jeden Fall. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, dass du kannst die Leute nicht irgendwie dazu zwingen, irgendwo zu kaufen. Ja, also Leute, die auf Amazon gerne kaufen, die bleiben auf Amazon. Und ich sage immer, hol die Kunden dort ab, wo sie sich aufhalten. Ja, also wenn jemand gerne auf Amazon deine Produkte kauft, dann soll er sie auf Amazon kaufen. Wenn er sie gerne im Onlineshop kauft, weil er das Nahbare, die Brand, das Startup-Feeling und so weiter cool findet, dann soll er im Onlineshop kaufen. Am Ende ist wichtig, dass er bei uns kauft und nicht wo. Deswegen, klar, wir versuchen durch Maßnahmen wie zum Beispiel Paketbeileger beziehungsweise kleine Zettel, wo noch Anleitungen zum Produkt dabei liegen, wo vielleicht noch ein QR-Code mit dabei ist, dann am Ende da was zu bewegen auch beim Kunden. Ist jetzt aber nicht, wir forcieren das nicht und der Kunde, der wird schon selbst, wenn er Lust auf die Marke hat, wird er schon selbst nach uns googeln und wird checken, dass wir auch einen Online-Shop haben und wird dann selbstständig bei uns im Shop kaufen.
Wie relevant sind die anderen Marktplätze? Ich habe hier gerade nebenher mal bei den Kollegen bei Kaufland.de geschaut. Da gibt's auch Störtebeker.
Ja.
Rasierer.
Boah, ehrlich gesagt, super irrelevant. Okay. Also da geht eigentlich fast gar nichts. Wir sind dort ja am Start auf Otto und auf Kaufland. Aber ich glaube, dass für diese Art von Produkten das Suchvolumen einfach sehr gering ist. Also sowas wird nicht auf Otto oder Kaufland gesucht. Die Leute, ich glaube, dort ist eher Kleidung und Elektronik, ist so mein Gefühl. Ich glaube auch, so ein Kaufland ist auch wirklich noch nicht so groß als Marktplatz in Deutschland. Ich glaube, das war ja früher real.de, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und ja, bin mir nicht sicher, wie viel GMV die im Jahr da machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mega viel ist. Aber ich glaube auch, dass das Vertical von uns einfach dort nicht so relevant ist.
Wenn du jetzt zurückschaust, die letzten 7 Jahre, seid ihr immer linear gewachsen? Gab es irgendwelche Momente, wo es ein explosives Wachstum gab? Irgendwelche Fernsehberichten oder Hype-Themen, wo du von profitiert hast? Oder ist es einfach immer stetig dran arbeiten, Marke aufbauen, Umsätze reinvestieren und dann wächst die Firma?
Ja, ich würde sagen, bis Ende letzten Jahres ersteres, beziehungsweise letzteres, was du gesagt hast, also wirklich das stetige Arbeiten. Und das ist auch weiter, das ist immer wichtig. Ja, du musst dabei bleiben, du musst konsistent sein, weil die Marke baut sich nicht über 2 Jahre auf, besonders nicht eine Marke, die nachhaltig sein soll. Es gibt immer mal wieder Hypes, die kurz aufploppen, aber die verschwinden dann genauso schnell wieder. Deswegen, wenn wir was Langfristiges aufbauen wollen, dann müssen wir langfristig dabei bleiben und dann wird es mit einem guten Produkt, mit einem guten Service, wird es dann kommen mit der Zeit. In der größeren Produktauswahl auch super wichtig, dass du einfach mehr Leute ansprichst. Aber wir hatten dann Ende letzten Jahres gestartet mit TikTok tatsächlich, mit organischen TikTok-Kurzvideos. Da haben wir Straßeninterviews gemacht. Da haben wir dann unter anderem auch mein Barbier interviewt, den Alex vom Toretto Barbershop hier in Frankfurt. Und das Video ging auf einmal brutal ab, hat, glaube ich, 2 Millionen Aufrufe organisch bekommen. Da hat dann auf einmal so ein TikTok-Account ganz schnell 20.000 Follower, ehe du dich versiehst. Wirklich innerhalb von ein paar Tagen, das ist verrückt. Und dann haben wir gesagt, ey, okay, wenn der so gut funktioniert auf Social Media, dann machen wir noch mehr Videos mit ihm. Und das haben wir auch durchgezogen. Wir machen jetzt seit ungefähr 6 Monaten, bringen wir jeden Tag ein Video raus und haben da jetzt, glaube ich, 110.000 Follower aufgebaut auf TikTok. Und das hat jetzt dieses Jahr unser Wachstum enorm gepusht tatsächlich. Das hat ja echt was gebracht, weil die Leute eben am Ende auch in der Bio auf den Link klicken und auf den Onlineshop vorbeischauen. Wir bewerben gar nicht unsere Produkte so viel, sondern wir machen eher Entertainment und Educational Content. Aber die Leute checken, da steckt eine Marke dahinter und suchen dann danach und kaufen dann auch, weil die es irgendwie sympathisch finden oder sich damit verbinden oder verbunden fühlen. Und das hat tatsächlich, das war so ein Boost gewesen jetzt die letzten Monate.
Ich habe es mir angeschaut, weil, also dann reden wir jetzt ein bisschen über Marketing, dann da hast du es jetzt ja, ich habe ja den Schnauzer für einen Fuffi machen, du hast ja einen angesprochen auf der Straße mit einem Vollbart. Würdest du für 25 Euro dir den wegmachen lassen, dass du einen Schnauzer hast? Nee, ja, für einen Fuffi, ja. Und das Video hat irgendwie 5,5 Millionen Views, verlinke ich dann auch, ist auch cool gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr, ja, du hast die 110.000 angesprochen, deutlich größer seid, wie jetzt auf YouTube und Instagram. Aber selbst auf YouTube seid ihr größer wie auf Instagram. Und auch das hat mich überrascht, weil ich hätte jetzt eher gedacht, so Barbershop ist ja jetzt auch schon was, oder das ganze Thema, das ist ja jetzt, ne, viele gehen ja, keine Ahnung, zum Herren, eine Herrenhaarschnitt und rasieren sich selber und der Herrenhaarschnitt kostet, keine Ahnung, 15, 20 Euro. Barbershop-Besuch ist ja deutlich teurer. Da hätte ich jetzt gedacht, dass du schon im älteren Zielpublikum unterwegs bist und deswegen hat mich das total überrascht, dass dann TikTok jetzt größer ist wie die anderen. Liegt es daran, dass ich als alter Sack das falsch einschätze?
Ja, erstmal auf jeden Fall richtiger Gedanke von dir, ne? Man würde das denken und wir sehen auch bei uns, unsere Kundschaft ist durchaus auch da im älteren Bereich teilweise unterwegs. Ich habe immer gesagt, unsere Zielgruppe ist der Durchschnitt der Besucher eines hochwertigen Barbershops. Und wenn man selbst mal zu einem guten Barbershop geht, also ich rede nicht von dem 10, 20 Euro Friseur um die Ecke, sondern eben wirklich ein Barbershop, wo du vielleicht noch ein Entertainment bisschen mit drin hast, wo du irgendwie eine geile Atmosphäre hast, wo du dann aber eben auch mal schnell 60, 50 bis 80 Euro bezahlst für Haare und Bart. Dort hast du eben genau diese Range von verschiedenen Leuten aus der Gesellschaft. Du siehst einen Querschnitt der Gesellschaft. Das ist super interessant. Vom Investmentbanker bis zum Bauarbeiter, der sich wirklich das gönnt, sozusagen dorthin zu gehen, hast du alles dabei. Und das sehen wir auch bei unseren Kunden. In dem Fall von TikTok ist es tatsächlich so, dass durch die Videos, die wir mit dem mit meinem Barbier dort machen, mit dem Alex, die sind entertainend und da fühlen sich viele Junge von angesprochen und damit bringen wir gerade das Thema klassische Rasur und Männerpflege bringen wir gerade zu einer jüngeren Community nahe. Ja, also wir gewinnen da praktisch eine neue Zielgruppe, was natürlich super ist und machen da jetzt auch, geben da auch weiter Gas.
Kannst du das dann auch tracken, wie viele du über so ein Video erreichst? Kann man bei TikTok auch direkt im Video schon auf die Artikel verlinken? Funktioniert das?
Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, Produktlinks zu hinterlegen. Das machen wir jetzt auch seit paar Wochen. Dass man, ich glaube, wenn man dann in die Kommentare geht, ist dann oben so ein Link irgendwie Produkte ansehen oder so. Und dann kann man dort tatsächlich, ist eine Shopify-TikTok-Integration, kann man dann dort praktisch, dann können die Leute was kaufen. Das passiert auch durchaus. Und wir sehen auch in der Post-Purchase-Survey, also nachdem der Kunde gekauft hat, auf der Danke-Seite praktisch, kommt ein Pop-up, wo gefragt wird, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und dort geben die Leute auch TikTok und YouTube an. Also wir posten die Kurzvideos auch auf YouTube, Shorts, dadurch auch die 40.000 Follower dort. Ja, da ging es dann irgendwann auch auf einmal ab aus dem Nichts, dass der Algorithmus die Videos aufgegriffen hat. Aber wir sehen dort definitiv relevante Umsätze, die über die Post-Purchase-Survey attribuiert werden auf die organischen Kurzvideos.
Okay.
Muss ich überlegen. Wir haben es letztens mal ausgewertet. Wir hatten jetzt in den letzten 6 Monaten hatten wir 120 Millionen Views auf TikTok und YouTube kombiniert. Das ist schon ein Brett, allein so viele Eyeballs praktisch zu bekommen. Und natürlich hast du dann dort einen bestimmten Prozentsatz, der dann auch Interesse hat und dort mal nachschaut, was steckt denn da dahinter.
Wie viel Zeit steckt ihr denn in so eine Produktion von so einem, also das Video mit dem Fuffi auf der Straße? Das sieht ja auch schon professionell aus. Da habt ihr, was weiß ich, da bist du zu sehen. Du machst das, die Moderation, nenne ich es mal. Dann filmt wahrscheinlich jemand. Dann musst du es ihm hinterher schneiden.
Ja.
Und es ist ja dann der ganze Barbershop-Besuch, Ansprache auf der Straße, kurz danach noch. Das ist ja nichts, was in einer halben Stunde erledigt ist.
Ich muss dazu sagen, in dem Fall war das ein Homie von mir gewesen.
Okay.
Ein Kollege, den ich da engagiert habe. Aber klar, da steckt Arbeit dahinter. Wir haben einen Drehtag pro Monat.
Okay.
Meistens einen Montag oder einen Sonntag, wo der Barbershop zu hat. Und da ballern wir dann durch. Also wir arbeiten mit einer Agentur, die bereitet es vor. Da haben wir schon Ideen oder die bereiten die Ideen vor zu den einzelnen Videos. Und dann wird schön hintereinander abgefilmt. Haben da mittlerweile einen guten Flow. Das sind dann so 3 bis 4 Stunden. Generieren wir dann 30 Videos.
30 Videos.
30 Kurzvideos werden daraus dann noch gecuttet. Da haben wir mittlerweile einen guten Flow gefunden.
Ja, Wahnsinn. Okay, und für mich das Spannende ist jetzt, die Reels scheinen ja dann nicht so auf Instagram zu funktionieren wie auf den anderen beiden Plattformen.
Ja, das ist echt spannend. Ich glaube, Instagram ist nochmal eine andere Zielgruppe, beziehungsweise ein Algorithmus funktioniert vielleicht ein bisschen anders. Der reagiert auf andere Sachen als es bei TikTok und YouTube der Fall ist. Ist aber definitiv ein Thema, was wir uns auch gerade anschauen. Wie schaffen wir es auch auf Instagram? Muss ich überlegen. Instagram-Account existiert seit 2018.
Deutlich länger, ja.
Trotzdem haben wir da die wenigsten Follower. Ist schon interessant. Habe ich jetzt auch am Wochenende drüber nachgedacht und auch unserer Social-Media-Managerin nochmal rüber geshootet. So, hey, was ist dein Ansatz? Wie schaffen wir es jetzt hier, auf mehr Follower zu kommen? Klar, Follower sind nicht alles. Wissen wir alle. Leute können sich Follower kaufen. Und dann bringt dir gar nichts am Ende, weil das kein Engagement hat. Aber, sage ich mal, so ein bisschen Kosmetik ist ja auch nicht verkehrt, ne? So 100.000 Follower lesen sich natürlich erstmal schöner auf den ersten Blick als 20.000 Follower, auch wenn man Influencer-Marketing reingeht und so weiter, will man natürlich dort auch irgendwie ein bisschen Leverage als Brand mitbringen. Aber wir wollen es auf einen sauberen Weg machen und schauen deswegen, wie können wir vielleicht auch noch Reels leveragen auf Instagram.
Arbeitet auch mit Influencern zusammen? Gibt es Bart- und Rasur-Influencer oder funktioniert jetzt die Story besser, wie ihr sie macht, mit dem Barber zusammen so Videos machen?
Ja, es gibt Rasur- und Bart-Influencer, die sind jetzt aber echt, da gibt es echt nicht viele und die sind auch nicht besonders groß, weil es schon eine Nische ist. In Amerika sieht es ein bisschen anders aus, da gibt es deutlich mehr als in Deutschland. Wir haben Influencer-Marketing schon probiert, damals hat es nicht geklappt. Ich glaube, weil wir noch ein bisschen zu nischig waren von unserer Produktauswahl. Mittlerweile sind wir da deutlich breiter aufgestellt und haben auch mehr mainstreamigere Produkte, sage ich mal, die auch mehr Leute ansprechen. Deswegen geben wir jetzt Influencer-Marketing in den nächsten Monaten nochmal einen Versuch. Das geht dann aber über verschiedene Sparten hinweg. Ja, da gibt es natürlich männliche Zielgruppe, ist da relevant. Das geht dann in den Outdoor-Survival-Bereich, das geht in den Kampfsport-Bereich, Das sind dann so die Bereiche, wo man dann Influencer für sich gewinnen kann und natürlich auch den ein oder anderen Bart oder Männerpflege-Influencer.
Genau. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, so, ich war ja häufiger auch mal an der Ostsee im Urlaub und wenn ich Störtebeker höre, denke ich erstmal an die Biersorte, die es da oben gibt. Trotzdem schafft ihr es, eine starke Brand aufzubauen. Hast du damals gewusst, dass es auch eine Biermarke gibt? Ist das ein Problem?
Ja, gute Frage. Habe ich natürlich schon öfters bekommen, die Frage. Damals, 2017, war für mich die Frage, wie nenne ich die Marke? Mhm. Und ich habe irgendwie den Namen Störtebeker ist mir in den Kopf gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum. Also grundsätzlich gibt's ja die Storyline von dem Piraten Klaus Störtebeker, der damals in der Ostsee oder Nordsee sein Unwesen getrieben hat. Und genau, der da so ein bisschen Robin Hood-mäßig ist die Legende, dass er da auch den Armen immer geholfen hat und so weiter. Und die Reichen halt da das Geld weggenommen hat. Und der wurde dann irgendwann gefasst, ja, und er und seine Crew sollten hingerichtet werden und er hat mit dem Henker einen Deal ausgemacht. So sagt es die Legende, dass wenn er als erstes geköpft wird, dass er dann noch ohne Kopf an seiner Crew vorbeiläuft und die Leute, an denen er noch vorbeiläuft, die werden begnadigt. Die Legende sagt, dass er dann beim zwölften Mann ihm der Henker einen Wein gestellt hat. Fand ich als Kind irgendwie immer cool, die Story, und habe dann in dem Moment daran gedacht und dachte mir, das könnte ein cooler Name sein, weil man hat so dieses, ja, Freiheitsliebende in gewissem Sinne, ja, der hat sein Ding gemacht auf hoher See, man hat das Loyalitätsthema, was mir auch wichtig ist, dass er für seine Crew bis über seinen Tod hinaus einstand, und dann habe ich die Brücke geschlagen zum Barbershop, ja, der war ein guter Barbershop, hat loyale Kunden, die über Jahre hinweg immer zum Barbershop gehen, zum gleichen Barbershop gehen, und wir wollen der Barbershop für zu Hause sein, ja, wir wollen, dass die Kunden zu uns immer wieder kommen, dass sie loyal sind, um dort dann eben auch das Thema Retention und Wiederkäufe reinzubekommen. Das war so die Storyline. Und dann gab es natürlich die andere Marke, Störtebeker, das Bier, habe ich dann bei der Recherche auch festgestellt. Ich dachte damals, weil die da waren damals noch nicht so präsent gewesen, 2017. Mhm. Ich habe so einen Aufsteller bei uns im Supermarkt gesehen von denen, aber die waren jetzt noch nicht so standardmäßig irgendwie am Start. Ich dachte eher, das ist so eine Nischenbiermarke, die, wie man sie kennt, die kommen und gehen. Die haben sich dann aber gehalten und dann aber trotzdem gesagt, hey, das passt. Hab dann noch beim Markennamen ein K noch dazugefügt. Ja, wir sind ja Störtebeker mit Doppel-K, um sich zumindest ein bisschen zu differenzieren. Aber dachte mir, der Name ist so cool, den will ich behalten. Und wir haben ja total unterschiedliche Verticals. Deswegen passt es da schon gut zusammen.
Und gab es mal Kontakt? Weil könnten wir ja auch eine Kooperation machen. Ist ja eigentlich auch, Bier passt ja auch ganz gut. Hast du ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass das beim Barbershop gibt.
Stimmt, guter Punkt. Gab es tatsächlich noch nicht. Also wir hatten Kontakt, allerdings über Anwälte. Im positiven Sinne muss man aber sagen, wir haben irgendwann eine europäische Markenanmeldung gemacht und dort haben die sich dann gemeldet. Es gibt ja dann beim Markenpatentamt die NHTSA-Klassen, sind dann die verschiedenen Kategorien, für die man seine Marke anmeldet. Und da hatten die, glaube ich, die hatten irgendwie Merch, also T-Shirts und so weiter gehabt. Und wir hatten uns auch für die NHTSA-Klasse mit angemeldet. Und dann haben wir uns da geeinigt, dass wir unsere Badezimmer-Klasse behalten dürfen oder dass wir dort halt am Start sind und die bearbeiten, weil die dort auch überhaupt nicht tätig sind in dem Bereich. Und sie haben dann halt ihren Bereich noch mit dem Merch und dann haben wir uns da gut geeinigt.
Okay.
Aber ey, wäre mal eine Sache, ne? Warum nicht? Bringt man mal irgendwie ein gemeinsames Bier raus oder so, ein gemeinsames Special Edition. Schauen wir mal, ja.
Ein Set. Genau. Was macht er in der Marketing-Ecke noch? Das sind wahrscheinlich Social Media schon die relevanten Aktivitäten. Ich habe gesehen, ihr habt da auch noch einen Blog, wo ihr diverse Guides veröffentlicht und es gibt auch einen Newsletter. Ich kann auch einen Rasur- und Bart-Guide mir als PDF runterladen. Sind das relevante Kanäle? Ist es der Mix aus den Themen?
Ja, genau. Blog haben wir vor allem aus SEO-Gründen gemacht. Newsletter, CRM, super wichtig für uns. Wir schicken jeden Samstag eine E-Mail raus, die wichtig ist, um seine Bestandskunden, um seine Community abzuholen, auch mit neuen Produktlaunches. Darüber hinaus Meta-Ads, sehr wichtig, Google-Ads, SEO haben wir jetzt seit 2,5 Jahren gemacht, was echt richtig gut ist, weil es einfach ein gutes Grundrauschen an organischer Sichtbarkeit und organischer Reichweite und Käufen bringt. Influencer hatten wir getestet, hat nicht funktioniert erstmal, gehen wir jetzt aber wieder an. Genau, wir haben, glaube ich, so ein Standard-Repertoire der Online-Marketing-Maßnahmen bei uns. Ja, das ist ja dann, kann man ja irgendwie an zwei Händen dann abzählen, was es da alles gibt. Native Ads schauen wir uns gerade nochmal an. Genau, insofern. Aber das Wichtigste ist wirklich weiterhin Meta, Google und Word of Mouth am Ende des Tages, ja. Du hast vorhin Loyalty-Programm angesprochen, das haben wir gestartet, dass Kunden sich anmelden können zum Loyalty-Programm, um sich Münzen zu erarbeiten, die sie dann einlösen können für neue Produkte oder für Rabattcodes. Genau, ich habe bestimmt jetzt irgendwas vergessen, was Marketingmaßnahmen angeht, aber die wichtigsten habe ich abgedeckt.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen ums Produkt immer drum herum geredet. Du hast den Rasierhobel als erstes Produkt erwähnt, aber jetzt habt ihr über 100 Angebote mit Varianten. Was gibt's denn noch um den Rasur? Also was kann ich noch alles kaufen?
Ja, genau. Also begonnen mit der Rasur, dann war das nächste Produkt ein Rasiermesser, ja, mit einer Wechselklinge auch. Dann das Ganze, das was drumherum noch gibt, ja, Rasierpinsel, Rasierschale. Dann haben wir angefangen mit den ersten Verbrauchsprodukten, weil ich habe gemerkt, hey, am Ende des Tages müssen wir die Leute auch zum Wiederkauf bringen. Und das schaffst du am besten, wenn du ein Produkt hast, was dich verbraucht. Die Rasierseife kam dann als logischer nächster Schritt, die Rasierklingen. Dann sind wir in den Bartbereich gegangen. Die ganze Palette, Bartöl, Bartbalm, Bartwachs, Bartshampoo und so weiter. Und jetzt zuletzt Thema Männerpflege. Wir wollen alles anbieten, was man im Badezimmer gebrauchen kann. Dazu gehört dann eben auch Themen wie eine Tagescreme, ein Shampoo. Wir haben es gestartet mit einem festen Shampoo, was bei uns jetzt echt super gut funktioniert hat zuletzt. Kannte ich persönlich davor eher so aus dem alternativen, veganen Hippie-Bereich, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, hey, wir kriegen das hin, das auch für Männer sozusagen attraktiv zu machen. Hab da in Amerika eine Marke gesehen, die das echt sehr erfolgreich umsetzen und dachte mir, da kann man sich ein Beispiel nehmen. Und genau, das setzen wir gerade um hier in Deutschland. Genau, unser Ziel ist es da wirklich alles anzubieten, was man gebrauchen kann und wo wir Männern vielleicht ihre kleinen Wehwehchen, wo wir sie da so ein bisschen unterstützen können, ja, was man da nicht alles so hat, ja, wenn dann vielleicht die ersten Falten kommen oder wenn dann, ja, sag ich mal, die Augenringe da sind, wenn man eine durchzechte Nacht hatte und so weiter. Da gibt's ja dann auch mittlerweile Produkte, die auch für Männer da Anwendung finden.
Und das Top-Produkt ist nach wie vor der Hobel, sozusagen.
Das Top-Produkt ist mittlerweile tatsächlich das feste Shampoo.
Okay.
Denkt man erstmal gar nicht, aber das hat jetzt die letzten Monate echt eingeschlagen. Über die letzten Jahre war es immer der Hobel gewesen, als Bundle meistens, also dass wir ein Bundle geschnürt haben, wo dann ein paar Sachen dabei sind, wo man echt einen guten Einstiegstarif bekommt als Kunde. Und mittlerweile sind wir da beim festen Shampoo gelandet. Und das ist so ein Thema im D2C-Bereich, im E-Commerce-Bereich. Du musst immer einen Schritt voraus sein. Also du musst immer proaktiv sein, weil es gibt Produktlebenszyklen, es gibt Offer-Lebenszyklen sozusagen, ja. Du darfst dich nie ausruhen auf einem Erfolg, sondern immer dabei bleiben, die neue Werbeanzeige, das neue Produkt entwickeln. Das ist so Fluch und Segen zugleich. Aber ja, das ist auf jeden Fall the way to go, wenn du da eine erfolgreiche D2C-Brand aufbauen willst.
Ich habe mich das auch gefragt, nachdem du das gesagt hast mit dem Rasierhobel, ne? Der ist ja aus Metall, der wird mich ja wahrscheinlich überleben können, wenn ich ihn richtig behandle. Deswegen ist die Frage, wäre jetzt ist auch meine Frage gewesen, was er alles macht, damit ich wieder kaufe. Das ist ja dann, irgendwann hat ja jeder dann mal einen Hobel, wobei da bist du wahrscheinlich noch weit von entfernt. Von den Zahlen her ist da der Markt, glaube ich, echt schon groß.
Ja. Ja. Es gibt natürlich dann auch die Liebhaber, ja, die sich dann wirklich dann irgendwie
die Farbe kaufen.
10 Hobel dann in den Schrank stellen. Ja, ja, da gibt's dann auch wirklich Facebook-Gruppen, wo die Leute sich austauschen zu dem Thema. Das ist wirklich so ein Liebhaberprodukt. Auch irgendwie zig verschiedene Rasierklingenmarken und so weiter. Und deswegen wollen wir auch mehr Rasierhobel rausbringen, mehr Variationen anbieten, mehr Farben, um da eben auch die Liebhaber und die Leute, die uns feiern, um denen wirklich noch mehr Auswahl zu geben.
Hast du den Hobel immer noch bei dem ersten Lieferanten, den du damals gesourced hattest?
Tatsächlich, ja.
Okay.
Also wir haben mittlerweile auch Alternativen für das gleiche Produkt, aber wir sourcen immer noch von dem allerersten Lieferanten 2017. Ja.
Cool. Und so Seifen und die Öle, was du jetzt angesprochen hast, wo wird sowas typischerweise produziert?
Kann man natürlich auch weltweit produzieren. Wir machen es aber in Deutschland und in Holland. Hat auch Gründe der Zertifizierung und ja, will man jetzt wirklich aus China Pflegeprodukte sourcen, wo man nicht weiß, was da so an Chemie reingeballert wird, weiß ich nicht. Wir haben uns dagegen entschieden. Deswegen machen wir das hier in Deutschland und haben einen Hersteller noch in den Niederlanden.
Okay. Und ihr habt auch ein 100-tägiges Rückgaberecht. Das finde ich auch interessant. Dann ist das überhaupt ein Thema. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, sowas zurückzuschicken. Also habt ihr eine hohe Retourenquote?
Retourenquote ist sehr niedrig. Ich glaube 2%.
Ah ja.
Und 100 Tage Rückgaberecht sind auch so ein bisschen so ein Statement von uns, dass wir an unser Produkt glauben, ja, und dass wir wissen, das wird dir gefallen und du wirst es nicht zurückschicken. Und um den Kunden auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, ja, den Kauf zu tätigen.
Hm. Genau. Du hast die Sets schon angesprochen. Ich habe mir natürlich auch eins bestellt. Dann ist es schon auch der typische Weg, wie man den Einstieg findet.
Durchaus, ja, definitiv auf den Meta-Ads. Bei Meta ist halt das Thema, du darfst nicht zu niedrig sein vom AOV, vom Preispunkt. Hm. Wenn du einen zu kleinen durchschnittlichen Warenkorb hast mit deinem Angebot über Meta-Ads, dann
lohnt sich
super nicht. Schwierig, profitabel zu sein. Deswegen haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, unseren Warenkorb hochzusetzen. Und es geht halt am besten, wenn man einen Bundle schnürt, wo man dann ein attraktives Angebot macht, mit einem gratis Produkt zum Beispiel noch. Deswegen sind die Bundles definitiv bei uns der Einstieg für Neukunden.
Mhm. Ist vielleicht idiotisch, weil wahrscheinlich, mal schauen, wie lange ich sie brauche, aber ich habe mir auch das 100-Klingen-Set dazu bestellt. Ich glaube, 20 Euro haben die gekostet.
Ja.
Jetzt rechne ich das runter, also es ist ja jetzt auch schon, muss man ja auch schon ein bisschen Aufwand reinstecken. Wie sieht es sowas margentechnisch für euch aus, wenn du so 100 Klingen, 20 Euro, also 20 Cent pro Klinge, wenn du so willst?
Ja, margentechnisch sind wir da zufrieden. Wir haben natürlich Produkte, die haben eine höhere Marge, wir haben Produkte, die haben eine niedrigere Marge. Insgesamt, um da jetzt vielleicht auch mal den Leuten ein bisschen was mitzugeben und aus dem Nähkästchen zu plaudern, sollte man im E-Commerce, wenn man wirklich erfolgreich D2C machen will, dann sollte man mindestens 70% Rohmarge, also Deckungsbeitrag 1 haben, weil eben die Marketingkosten einfach heutzutage sowieso out of this world sind. Deswegen brauchst du den Spielraum, um wirklich sauber Marketing machen zu können. Wir versuchen uns eher Richtung 80% zu orientieren,
okay,
einfach um da noch mehr Spielraum zu haben. Aber das ist natürlich auch alles eine Frage des Wachstums und der Skaleneffekte. Wenn du natürlich eine höhere Bestellung beim Lieferanten platzieren kannst, dann kannst du auch die Preise nochmal verhandeln. Und deswegen, genau, ist es da eben das Coole, wenn man wächst, dass man eben mehr Verhandlungspositionen bekommt, mehr Verhandlungsmacht und das eben auch nutzen kann, seine Margen zu optimieren.
Jetzt habt ihr über 100 Artikel. Gibt's dann demnächst auch einen Adventskalender oder gab's den schon und ich habe ihn verpasst? Okay. Ist ja auch so das typische Angebot, wo dann D2C-Startups sich hin entwickeln.
Ja, ja, gut, dass du sagst. Tatsächlich bringen wir dieses Jahr das erste Mal einen raus. Ist in der Tat ein Thema, was super viele mittlerweile machen, was auch sehr gut funktioniert. Also ich weiß von einem Unternehmerkollegen, der letztes Jahr 20.000 Adventskalender vertickt über Online-Marketing. Ist ja schon enorm ist, plus die Margen können darauf auch ganz interessant sein. Und gehen wir dieses Jahr auch das erste Mal an. Wahrscheinlich haben wir zu wenig jetzt erstmal gemacht, zu wenig Adventskalender, 2000 Stück. Aber die müssen sich auch erstmal abverkaufen, platzieren das recht Premium vom Pricing und haben da aber auch ein geiles Ding zusammengestellt. Insofern bin ich super gespannt, wie das funktionieren wird.
Aber es sind nur eure Artikel drin, nicht die.
Ja, ja.
Okay.
Dadurch, dass wir die Produktpalette erweitert haben, können wir uns jetzt
das
leisten, da auch 24 Türchen zu besetzen, weil sonst ist das ein bisschen blöd, wenn sich irgendwie jedes zweite Türchen das Produkt wiederholt. Deswegen, genau, ist es jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt.
Es gibt hier eine Schmuckmarke in deiner Nähe, da konnte ich letzten Monat, glaube ich, war der Newsletter mit dem Vorverkauf für den Adventskalender. Dann, das fand ich ganz interessant, dafür kriegt man dann 25 Türchen oder halt noch was drauf, dann. Ab wann wird es den geben? Ich finde es verrückt, dass man im Mai dann oder Juni schon Adventskalender verkauft, aber man muss sich natürlich frühzeitig mit beschäftigen, dass man es auch fertig hat.
Ah, krass, haben die jetzt schon gelauncht oder was? Oder
ja, ja, da konntest du jetzt vorbestellen und gab es halt eine begrenzte Menge, das glaube ich ausverkauft dann. Ich fand es auf jeden Fall verrückt.
Macht schon Sinn, weil der Kampf um die Adventskalenderkunden, der geht dann natürlich immer früher los. Ja, weil es gibt nur eine bestimmte Anzahl von potenziellen Kunden. Jeder braucht wahrscheinlich erstmal nur einen Adventskalender.
Ja.
Und deswegen, ja, wir werden wahrscheinlich im September, ist jetzt auch immer hinten raus jetzt ein bisschen knapp geworden, die ganze Geschichte mit der Entwicklung des Adventskalenders. Ja. Aber ich denke, wir werden im September launchen. Dann haben wir noch 2-3 Monate. Das sollte passen. Ja.
Arbeitest du dann auch mit den Barbershops zusammen? Also die könnten ja für dich auch, du sagst ja, du möchtest das Barbershop-Feeling für zu Hause bringen. Keine Ahnung, ich gehe für den Bart, für die Bartrasur zum Barber und zu Hause schneide ich die Konturen. Da könntest du ja dem Barber aussagen, hier kriegst eine Affiliate-Provision, wenn der Kunde über deinen Code kauft oder sowas. Macht ihr sowas?
Jetzt beim Alex, ja, bei meinem Barbier, machen wir das, ja, weil er ja auch schon so gewisserweise Markengesicht aktuell ist, der Marke.
Okay.
Für ansonsten haben wir sowas jetzt noch nicht gemacht. Ja, also man muss auch sagen, Barbiere sind oft sozusagen, wir haben einen Vertriebler gehabt Anfang letzten Jahres, weil wir das Thema Offline-Vertrieb mit Barbershops ausprobieren wollten.
Okay.
Das hat leider überhaupt nicht funktioniert, weil der Vertriebler sich da nach ein paar Monaten nicht gerechnet hat. Und ja, er hat halt gesagt, die Barbershop-Besitzer oder Barbiere, das sind keine Geschäftsmänner, das sind Künstler. Also auch vom Mindset her, die legen jetzt nicht da so viel Wert darauf, irgendwie Sachen noch zu verkaufen oder irgendwie da sich darum zu kümmern, wenn du denen ein Produkt vorbeibringst. Dann telefonierst du nach einem Monat hinterher, hey, was los? So, hast du mal das Produkt angeguckt, was ich dir geschickt habe? Und dann sagen die so, oh, habe ich vergessen, muss ich noch auspacken. Also da ist sehr kleinteilig. Und bis da mal was passiert und dann musst du überlegen, die kaufen ja dann nicht direkt 50 Rasierhobel oder so, sondern erstmal vielleicht 1, 2, 3, 5 und die verkaufen wir bei uns in einer Stunde, sage ich jetzt, im Online-Shop.
Normalen
Tag. Das ist dann so der Aufwand, der dahinter steht, stand dann nicht in Relation. Deswegen haben wir das dann auch gelassen erstmal.
Ich dachte nur, weil du hast ja typischerweise, wenn du auch beim normalen Friseur bist, stehen ja auch Produkte dann da, die man mitkaufen kann, deswegen. Aber
genau,
interessant,
dass ihr
schon ausprobiert habt und
das
nicht so ganz
Idee,
funktioniert.
Aber, Barbiere ticken dann nochmal anders irgendwie als vielleicht normale Friseure. Plus, die haben halt auch schon ihre Marken, die sie selbst verwenden. Und da musst du es erstmal schaffen, dich zu platzieren als Alternative.
Ja, verstehe. Du hast ein bisschen schon anklingen lassen, dass du aus einem, oder dass es einen Unternehmer-Background in der Familie gibt. Dann hat dich das dann auch dazu überzeugt, das zu machen? Hast du dort Mentoren gehabt, die gesagt haben, hey, klar, probier's doch mal aus?
Ja. Klar, wenn du in einem Familienunternehmen aufwächst, dann kriegst du das irgendwo immer, glaube ich, mit. Ja, also es ist ja dann auch Gesprächsthema am Mittags-Abendsessenstisch. Du bist dann dabei, ja, bei vielen Dingen. Deswegen kriegst du es, glaube ich, so in gewisser Weise über die Muttermilch und einfach über die Zeit einfach mit. Ja, in gewisser Weise war da sicherlich mein Vater auch Mentor, der mir da auch, wenn auch nicht so super, super aktiv, weil er, glaube ich, schon auch uns Kindern Freiheit lassen wollte, dass wir unser eigenes Ding machen und uns da selbst unseren Weg finden, habe ich einfach trotzdem viel gesehen, ja, was er gemacht hat, wie er gehandelt hat und habe dadurch, glaube ich, viel auch gelernt. Und ich glaube, da hat er mir ein gewisses unternehmerisches Gen mitgegeben, was ich jetzt hier auch ausleben kann bei Störtebeke.
Dann hast du auch noch Geschwister. Machen die auch was in die Richtung?
Nee, tatsächlich nicht. Genau, ich habe 2 Geschwister, 2 Brüder.
Okay.
Die sind sich in anderen Bereichen, dann haben die ihren Weg gefunden.
Investmentbanker dann wahrscheinlich.
Oder? Ja, nee. Okay. Nee, da ging es eher in Psychologiebereich und genau. Ja.
Die Firma heißt ja Störtebeker Shaving Accessories GmbH. Hast du relativ schnell dann auch die GmbH gegründet oder hast du das erst später gemacht? Wie hast du das eigentlich eingetötet?
Ich habe ein Einzelunternehmen zunächst gehabt.
Okay.
2017 und habe dann aber relativ schnell, als ich gemerkt habe, hier passiert was, das will ich langfristig machen, eine GmbH dann gegründet. Genau. Und habe dann das in die GmbH überführt.
Und die Firma sitzt in Frankfurt. Und ihr habt ein Büro, aber sind dann alle vor Ort oder arbeitet auch remote?
Über Corona sind wir groß geworden. Ja, dadurch war das Thema vor Ort erstmal nicht machbar. Dadurch haben wir uns als Remote Company aufgestellt. Bin jetzt allerdings hier seit 2 Jahren in Frankfurt in einem Büro, was wir zuerst als Untermiete hatten. Jetzt sind wir selbst Hauptmieter. Und ich habe jetzt gemerkt über die Zeit, wie wertvoll es ist, wenn du wirklich face to face mit den Leuten redest, ja, als über Videocalls. dieses Face-to-Face-Thema, dass du dir mal schnell eine Info rüberwerfen kannst über den Bildschirm und einfach die, den persönlichen Austausch hast, ist einfach super wertvoll. Deswegen stellen wir uns aktuell hybrid auf. Neue Positionen, die wir besetzen, versuchen wir dann primär hier in Frankfurt zu besetzen oder um Umgebung. Und ansonsten sind wir trotzdem offen für Remote. Dazu gehört dann aber auch eine Einarbeitungszeit hier vor Ort von mindestens 2 Wochen und regelmäßiger auch Events, wo man dann zusammenkommt als Team, weil einfach dieses Teamgefühl und dieses auch Traction auf eine Sache drauf bekommen, kriegst du meines Erachtens schneller hin, wenn man sich persönlich häufiger sieht.
Macht ihr dann so Worktations oder trefft ihr euch offsite, um ja ein bisschen zu feiern oder irgendwie Zeit miteinander zu verbringen?
Ja, Workation wollen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, die Laura bei uns, die Produktentwicklerin, die lebt auf Mallorca. Deswegen wäre das auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, dort eine Workation zu machen. Aber ansonsten waren wir zum Beispiel bei der OMR gewesen zusammen, haben da ein Haus gemietet, wo wir dann zusammen waren, haben wir da eine gute Zeit verbracht. Genau, Weihnachtsfeier natürlich. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, hab jetzt ein Geschäftsführer hat bei uns angefangen, jetzt vor 2 Monaten. Das bringt jetzt auch nochmal, glaube ich, einen neuen Drive rein. Und da wird sicherlich noch einiges passieren, was das Thema angeht.
Interessant. Bei der OMR muss man jetzt ein Haus mieten, weil es gibt keine Hotelzimmer mehr. So.
Ja, genau. Das war dann, glaube ich, es war gerade noch Hamburg gewesen, ja, wo wir da waren. Also schon so Außenbezirk. Aber genau, OMR ist natürlich, da muss man jetzt wahrscheinlich, bist du jetzt wahrscheinlich schon zu spät für nächstes Jahr, was die Hotels angeht. Nee, ich habe es letztes Jahr sogar so gemacht, dass ich mir einen Camper gemietet habe und dann dort auf dem Heiligen Geistzelt oder wie das heißt, dann dort mich einfach hingestellt habe und dann dort übernachtet habe, weil es halt wirklich unmenschlich ist, dort irgendwie was zu finden, ein Hotel zu finden, wenn du da eher kurzfristig unterwegs bist.
Ja, das stimmt. Ja. Du hast jetzt einen Geschäftsführer eingestellt. Das ist interessant, weil die Firma ist ja eigentlich noch relativ klein. Hast du selber gemerkt, dass du einen Backup brauchst für gewisse Themen oder dass du dich besser auf andere Sachen konzentrieren kannst?
Gut, wir haben eben kurz über das Familienunternehmen gesprochen. Ich verspüre schon auch den Drang und die Lust, im Familienunternehmen tätig zu werden. Und da ist es natürlich dann, wenn ich das machen will, wichtig, dass dann ja auch das Schörtebecker-Thema weitergeht. Ja. Ich kann mich nicht zweiteilen. Deswegen muss man da seine Prioritäten setzen. Und für die Zukunft des Unternehmens ist es, glaube ich, wichtig, also von Störtebecker, dass nicht alles auf mir liegt, die komplette Last sozusagen, oder Last ist ein falsches Wort, aber dass nicht alles von mir abhängig ist, sondern dass das Unternehmen auch unabhängig aufgestellt wird und auch unabhängig von mir erfolgreich sein kann. Und das war praktisch dann, deswegen habe ich das gemacht, jetzt jemanden dazu zu holen.
Ist es ein größeres Familienunternehmen? Kennt man das? Oder?
Kennt vielleicht der ein oder andere. Es ist Picard Fashion. Wir machen Lederwaren. Ja, also Handtaschen, Portemonnaies, Business-Taschen. Hier aus Offenbach. Ja, Offenbach Lederstadt ist vielleicht ein Begriff. Wir waren früher sehr, sehr viele Ledermacher ansässig. Und wir sind da einer der letzten, die noch übrig geblieben sind. Ja, es ist keine einfache Zeit. Aber hab Bock auf die Herausforderungen, dort was zu bewegen.
Hast du bei Störtebecker mal Anfragen bekommen von den, ja, du hast Procter & Gamble angesprochen, gibt ja noch ein paar Rasiererhersteller, die dort unterwegs sind, hat da mal jemand angeklopft und gesagt, hey, das macht ihr cool, wir würden euch gern unterstützen oder einsteigen, gab es sowas mal?
Ich hatte schon mal so vereinzelte Gespräche, also jetzt nicht von so strategischen Investoren oder Käufern, wie du es gesagt hast, aber in anderen Bereichen, ich meine, damals gab es auch die Aggregator-Zeit, du erinnerst dich, die Investoren, ja, es gab damals Anfragen, ja, von den Frasios dieser Welt, aber nee, da war damals noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich weiß, dass sehr viele da sehr, sehr gutes Geld mit verdient haben, weil die Multiples, die da gezahlt wurden, waren teilweise absurd, ja, auch für reine Amazon-Businesses. Ich glaube, da sind sehr viele dann von den Käufern die Schnauze mitgeflogen im Nachhinein. Später ist man immer schlauer, aber genau, nee, das war damals, ich hatte Lust, das Ding noch weiter aufzubauen, hab's weiterhin Lust, weiter aufzubauen, weil noch super viel möglich ist. Thema Retail, Stichwort Drogerien, Thema Internationalisierung, da ist noch viel drin.
Und auch weiterhin gebootstrapped?
Weiterhin gebootstrapped. Wir haben Ende 22 eine kleine Finanzierungsrunde gemacht, das heißt, wir sind da jetzt nicht mehr rein bootstrapped, genau.
Und ist es ein also hast du das gebraucht, um wegen der Vorfinanzierung der ganzen Produkte oder war das wachstumsbedingt? Die Marketingausgaben, die kannst du ja stark selber, da hast du ja den Hebel in der Hand oder warum war das nötig?
Ja, es war zweischneidig. Zum einen habe ich mich über die letzten Jahre super interessiert für das ganze Thema VC, Startups in Deutschland und wie das alles funktioniert. Ja, Startups Podcast oder der Startup Insider Podcast, deutsche Startups und so weiter, OMR. Da geht's viel um diese Themen. Da ziehe ich mir sehr viel rein und bin da super interessiert dran. Das heißt, ich wollte selbst mal eintauchen in das Thema, zumal ich später irgendwann mal als Business Angel gerne auch tätig werden will, Gründer supporten will bei ihrem Unternehmen. Und das kann man, glaube ich, am besten, wenn man den Prozess selbst mal durchlebt hat. Mhm. Thema Fundraising, Thema Pitch-Deck bauen, Thema mit Anwälten sprechen, Thema Verkaufspreis oder Bewertung verhandeln und so weiter. Da hatte ich Bock drauf gehabt, die Erfahrung zu machen. Plus, zu dem Zeitpunkt hat es sich auch angeboten, weil wir eine gute Entwicklung hatten und durchaus Kapital, ja, für das weitere Wachstum ist durchaus hilfreich gewesen. Sonst hätten wir nicht so schnell wachsen können jetzt zuletzt. Deswegen war das all in all eine super gute Geschichte gewesen.
Und hast du einen kleinen Teil sozusagen jetzt abgegeben und spürst du da auch, also ist es für dich viel Aufwand gewesen? Die haben jetzt viele von den Gästen erzählen immer, sie möchten eigentlich keine Rechenschaft abgeben, sie möchten die Ablenkung nicht durch das Fundraising, das lenkt ab vom Produkt bauen und weiterentwickeln. Wie siehst du das?
Ja, in der Tat, Fundraising ist anstrengend. Ich habe mir einen Berater an die Seite geholt, einen Fundraising-Berater, der mich da unterstützt hat, weil ich als Solo-Founder das auch operativ niemals hätte stemmen können, dass irgendwie das Geschäft weiterläuft, plus dass der ganze Businessplan und das Fundraising da irgendwie passiert. Deswegen habe ich mich da auch supporten lassen. Ja, aber grundsätzlich Rechenschaft abgeben. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wen holst du dir ins Boot? Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und zu welchen Konditionen holst du dir die Leute ins Boot? Wir haben Konditionen gefunden, mit denen ich happy bin. Ich habe Investoren gefunden, mit denen ich happy bin, die keinen Stress machen. Ja, das ist ja auch immer dann ein Thema. Deswegen bin ich da happy. Aber klar, man sollte sich überlegen, mit wem man sich ins Bett legt. Und da gibt es sicherlich auch nicht nur positive Erfahrungen, die da gemacht werden.
Hast du jetzt noch mehr davon, wie jetzt das Kapital dann, weil die eben, keine Ahnung, aus dem Segment vielleicht kommen und sich dort auskennen, mit dem Sourcing auskennen, ein Netzwerk haben für Internationalisierung oder ging es da nur um die finanzielle Komponente?
In dem Fall ging es jetzt tatsächlich eher um die finanzielle Komponente. Ja, es ist ja auch alles einsehbar. Am Ende, das ist ein staatlicher VC hier vom Land Hessen, Hessen Kapital. Und die haben jetzt nicht unbedingt den strategischen Ansatz und dich ja irgendwie noch zu großartig zu supporten, was ich aber auch okay finde, ja. Damit liegt der Fokus auf dem Business weiter bei uns. Und ja, hat man jetzt nicht irgendwie, es gibt ja auch das Klischee des Investors, der dann irgendwie seine eigenen Ideen hat, sein eigenes Ego hat und dann da irgendwie Sachen durchboxen will, wo du dir als Gründer denkst, was will der denn jetzt? Aber du musst dich trotzdem irgendwie mit dem gut stellen. Das haben wir nicht. Ja, sicherlich kann es auch super hilfreich sein, einen strategischen Investor zu haben, der dir Türen öffnet. Genau. Wir sind happy so, wie es ist.
Ja, verstehe. Gab es in den letzten Jahren trotzdem dann irgendwelche Momente, wo du gezweifelt hast, ob das richtig ist, was du tust? Gab es irgendwelche Fuck-ups, wovor du jetzt andere Gründer bewahren wollen würdest, wenn sie dir einfallen?
Ey, es gibt sicherlich Momente, wo es scheiße läuft und wo du dir denkst, so, oh shit, wie geht's weiter? Ja, ich glaube, das können viele Gründer auch nachvollziehen. Mir war immer wichtig gewesen, immer zu gucken, wie ist der nächste Schritt? Also was sind jetzt noch die Opportunitäten, die auf dem Tisch liegen? Wie können wir weitermachen? Und wenn du das klar vor dir hast, dann hat mir positives Denken oder allgemein einfach an die Sache Glauben einfach immer super weitergeholfen und es hat immer bis jetzt auch immer zum Erfolg geführt. Also trotzdem gibt's natürlich Fuck-ups. Ein größter Fuck-up, den du, glaube ich, machen kannst im E-Commerce, auch wenn du aus Asien sourcest, ist das Thema Bestandsplanung und out of stock gehen. Wenn du, stell dir vor, es läuft richtig gut und dann hast du auf einmal keine Ware mehr. Und das für mehrere Monate. Das wirft sich natürlich enorm nach hinten, weil du so viel Umsatz machen könntest, ihn aber nicht machen kannst, weil du einfach nicht richtig geplant hast. Das heißt, das Thema Bestandsplanung, Businessplan im Blick zu haben, Liquiditätsplanung im Blick zu haben, ist super, super wichtig. Und gerade als Gründer, der vielleicht nicht super in Excel vernarrt ist oder da jetzt nicht so die größte Leidenschaft für hat, ist es umso wichtiger, sich dort Leute an Bord zu holen, mit Leuten zu arbeiten oder sich einen Co-Founder zu suchen, der da Bock drauf hat, um da nicht das aus den Augen zu verlieren, weil je größer das Ding ist, was man hier vor sich herschiebt, je größer der Umsatz wird, desto größer wird auch die Fallhöhe und der Impact, wenn du zum Beispiel out of stock gehst oder wenn du out of money gehst.
Mhm. Hast du da zur Liquiditätsplanung irgendwelche Tools oder ist das ganz normal klassisch hier Excel oder keine Ahnung, Google Sheets oder sowas?
Wir hatten es mal mit Agicap probiert, das ist so ein Anbieter in dem Bereich. Am Ende, das Ding ist, bei diesen Softwareanbietern, die müssen ja trotzdem gemanagt werden. So, das ist ja nicht, die machen das ja nicht automatisch für dich, sondern du musst trotzdem deinen Input geben und dich darum kümmern. Und teilweise hast du dann technische Hickhacks. Deswegen sind wir am Ende bei Excel wieder gelandet und dann eine rollierende Planung aufgebaut, eine integrierte Planung, wo Bestandsplanung, Liquiditätsplanung und Umsatzplanung ineinander übergehen und miteinander verknüpft sind. Und damit arbeiten wir jetzt.
Wie erholst du dich privat so von den ganzen Strapazen, die du als Gründer hast? Gibt es eine Work-Life-Balance? Wie sind so deine Arbeitszeiten? Was machst du da so?
Ja, das Gute ist ja, dass das, was ich mache, ist ja für mich nicht nur Arbeit. Ja, das macht mir Bock. Ist eigentlich wie ein Hobby. So wie der ein oder andere vielleicht irgendwie gerne, weiß ich nicht, Sachen malt in der Freizeit oder jetzt auf dem Familienfest hat mir jetzt mein Patenonkel, der hat immer früher in seinem Leben gerne Ikonen gemalt. Ja, kennt man vielleicht aus der Kirche, so christliche Bilder. Und das hat er halt gerne gemacht und das hat ihm Spaß ihm gegeben. Und so ist es bei mir wirklich so das Unternehmertum. Das ist so, das macht mir Bock. Deswegen ist es oft gar nicht so dieses klassische Arbeit und negativer Stress und so, sondern vielleicht positiver Stress. Und es macht Bock, daran zu arbeiten und ziehe Energie raus. Trotzdem gibt es natürlich Zeiten, wo du dir denkst, oh, jetzt ist mal eine Pause angesagt. Ich mache gerne Sport. Gehe gerne wandern, Tennis spielen. Habe jetzt mit Kampfsport angefangen, um sich da sozusagen auch mal komplett auszupowern und auch gleichzeitig was fürs Mindset zu tun. Kann ich jedem empfehlen. Genau, das sind so die Dinge, die ich da mache.
Hm, cool. Wo geht die Reise dann geschäftlich für euch hin? Ich habe gesehen, du hast auch einen Review-Artikel für 23 geschrieben, den verlinke ich auch, oder jemand hat den Blog veröffentlicht, ich weiß nicht. Und dann gibt's waren ein paar so Sachen angesprochen, Ausbau zur Männerpflegebrand, das haben wir jetzt auch schon angesprochen. Dann, wie sieht's mit Internationalisierung aus, Expansion? Du hast auch vorhin USA mal angesprochen, ist das ein Thema?
Genau. Absolut, ja. Internationalisierung, wir wollen uns zum nächsten Mal mit der Schweiz anfangen dieses Jahr, dass wir zumindest die mal mitnehmen. Und dann ist das Thema Benelux, Nordics, UK sind definitiv sehr spannend. Für Amazon, Amazon.com liegt nahe, weil das Coole bei Amazon ist, dass egal auf welchem Marktplatz von Amazon du verkaufst, also selbst Japan oder Brasilien, du nimmst deine Bewertungen mit. Ganz praktisch das gleiche Produkt kannst du einlagern bei Amazon.com. Also in Amerika im Lager und dann verkaufst du das unter der gleichen SKU beziehungsweise ASIN. Das heißt, du hast die Bewertung dann direkt. Du hast auch 6.000 Bewertungen oder was auch immer. Das ist zum Beispiel ein Start direkt ein guter Boost.
Ja.
Das heißt, das wollen wir uns anschauen. Thema Retail, Drogerien, ja, Thema DM, Rossmann und so weiter steht auch noch für Ende diesen Jahres auf der Liste und dann vor allem nächstes Jahr. Das heißt, wir haben einiges geplant. Ja.
Cool. Martin, Mensch, vielen Dank fürs Teilen der Geschichte. Fand es sehr interessant. Werde es auf jeden Fall jetzt auch ausprobieren und dir Feedback liefern. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und der Firma auch.
Jawohl, super dir, Andi. Dann viel Erfolg bei der Rasur. Ja, sag Bescheid, wie es geklappt hat. Und danke dir ebenso. Dir auch alles Gute.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Ja.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 83 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Wie immer freue ich mich über Kritik, Feedback und Fragen zum Podcast. Entweder direkt auf LinkedIn, auf Twitter oder auch gerne per E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche habe ich den Marius Bonkartz zu Gast. Der Marius baut webhighlights.com. Das ist eine Browser-Extension für Chrome und für Edge. Und er hat dort schon über 100.000 User. Ganz tolle Geschichte. Würde mich daher freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest hier zum Podcast. Wir trotzen nämlich dem Sommerloch. Bis dahin, dir eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.